Ich bete. Auf dich wollen wir schauen, Jesus, und auf dich wollen wir hören heute Morgen. Und ich bitte, dass du diesen Frieden schenkst. In all dem, was uns bewegt, was uns umtreibt, wollen wir auf dein Wort hören. Wenn du sprichst, Herr, dann beruhigt sich der See, der Sturm in unserem Herzen. Und wenn du redest, Herr, dann finden wir zum Frieden, weil du uns begegnest. Darum bitte ich dich jetzt, Herr, dass du sprichst. Amen. Guten Morgen. Hier vorne ist es schön. Brauche ich keine Maske. Ich bin ja schon ein disziplinierter Mensch normalerweise, aber jetzt gerade, das war schwierig, wenn man vorne singt und ich darf nicht mitsingen. Das ist schon blöd. Vielleicht geht es Ihnen auch so. Wir wollen heute über das Beten sprechen und angegeben für diesen Sonntag. Das ist der Text aus Lukas 11, Vers 5 bis 13. Und als ich das mir angeschaut habe, habe ich gedacht, das war der Text meiner allerersten Predigt. Da dachte ich, das muss ich unbedingt machen. Vor 25 Jahren habe ich zum ersten Mal gepredigt. Und das war auf Kishona in meiner Klasse. Vorher hatte ich noch nie gepredigt, obwohl ich Prediger werden wollte. Aber hatte ich vorher noch nie getan. Und von daher war das für mich so ein erster großer Schritt, weil ich eigentlich ein sehr, sehr schüchterner Mensch war. Ich habe es nicht gewagt, das Wort zu erheben, wenn man so sagt, sondern das, was meine Qualität war, war immer still sein. Ist auch heute noch so. Aber dann zu sagen, du gehst nach Kishona und wirst ein Pastor oder ein Prediger, das war schon für viele aus meiner Gemeinde, die mich kannten, etwas seltsam. Und so war denn diese Predigt auch für mich ganz besonders und auch eigentlich so ein Meilenstein in der Berufung, weil ich dann gespürt habe, auch vom Echo her oder von dem, wie es gelaufen ist, dass das mein Weg auch von Gott her ist. Und was mich dann auch jetzt gerade in dieser Zeit nochmal bewegt, dass ich gemerkt habe, dass der Text dieser Predigt eigentlich das ist, was ich heute tue. Dass das die Berufung eigentlich ist, die jetzt auch in dieser Zeit gerade uns sehr bewegt, nämlich das Gebet und die Frage auch, dass rund um die Uhr gebetet wird. Und deswegen fand ich das ganz spannend, auch für mich persönlich, das jetzt so vorzubereiten. In diesem Abschnitt wird Jesus gefragt, lehre uns beten. Und ich glaube, das ging den Jüngern oder den Menschen damals schon so, genau wie uns heute so. Das mit dem Beten, das ist immer etwas, wo wir uns viel zu inkompetent fühlen, möchte man so sagen, oder nicht richtig ausgerüstet. Oder wenn man darüber spricht, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, vielleicht haben Sie jetzt schon ein schlechtes Gewissen, weil Sie denken, ach, eigentlich müsste ich doch viel mehr beten, viel mehr für den und den und den und länger eintreten. Ach, aber ich bin da nicht so gut drin. Und das macht das Ganze gar nicht so leicht, wenn man immer denkt, man ist nicht kompetent, man ist nicht gut genug, man macht das sowieso nicht richtig, dann ist das Thema Beten eine schwierige Geschichte. Und deswegen fragen auch die Jünger, lehre uns, wenn wir sehen bei dir, Jesus, bei dir läuft das wie so eine Quelle. Bei dir läuft das so gut und man merkt, alles, was du tust, das kommt auch aus dieser Erfahrung des Betens. Er hat ja über vieles gelehrt. Bei Matthäus steht diese Geschichte, die wir anschauen, die steht da in der Bergpredigt. Das hat er, eine wunderbare Predigt, die er dort gehalten hat, ohne dass ihn jemand gefragt hatte, fing er an und erzählte über das Reich Gottes und über das, was sein Weg war. Und nur selten hat man ihn gefragt, Herr, lehre uns. Aber hier beim Beten, da tun das die Jünger, weil sie merken, das kennen wir so nicht. Das ist so ganz anders. Herr, lehre uns beten. Eines bitten Sie. Sie bitten ihn nicht, zeige uns, wie man aufs Wasser geht oder wie man einen Menschen heil macht oder wie man Dämonen besiegt. Das haben Sie alles selber gekonnt. Das ist interessant. In Lukas 11 steht diese Geschichte, da beginnt das Kapitel, damit dass die Jünger, also davor wird berichtet, wie die Jünger ausgezogen sind mit immer zu zweit und haben gepredigt, haben Wunder getan, haben Dämonen ausgetrieben, geheilt und die kamen wieder und waren voller Begeisterung. Also das konnten sie, ohne dass sie gelernt haben. Aber mit dem Beten ist es anders, scheinbar. Was ist das, was da so besonders ist? Wir wollen auf diese Geschichte Lukas 11 schauen. Und habe das Ganze mal unter diesem bekannten Lied, das wir auch kennen, Gott hört mein Gebet, geschrieben. Gott erhört mein Gebet. Und wir lesen von Vers 1 bis Vers 13. Und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Und als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, gib uns unser täglich Brot Tag für Tag und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jeden, der an uns schuldig wird, und führe uns nicht in Versuchung. Matthäus Evangelium wird das auch so beschrieben, da wird es noch ein bisschen länger, ist das Vater unser noch ein bisschen länger. Und dann sagt er zwei Gleichnisse, die wir auch besonders heute anschauen wollen. Vers 5 geht es dann weiter. Und er sprach zu ihnen: Wer unter euch hat einen Freund und ginge zu ihm um Mitternacht und sprach zu ihm: Lieber Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen: Mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan, denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo bittet unter euch der Sohn den Vater um einen Fisch? Und der gibt ihm statt des Fisches eine Schlange. Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Jesus lehrt das Beten mit diesen Geschichten, mit dem Vater unser. Er lehrt nicht Methode, indem dass man vielleicht sagen kann, also jetzt gibt es da drei verschiedene Punkte und vier Methoden und 87 Worte, die du benutzen kannst. Das war etwas, was die Leute kannten. Sie erlebten das Gebet als einen tiefen Teil ihres religiösen Lebens. Am Morgen und am Nachmittag wurden die Gebete pflichtgemäß erfüllt. Die Pharisäer standen draußen und haben an den Ecken und Zäunen gepredigt. Bei Matthäus wird das ja extra nochmal von Jesus angesprochen. Das war ein ganz klares Ritual und jeder, der wusste, wer das macht, der ist ein frommer Mann. Man ging in den Tempel zu beten, wenn man in Jerusalem wohnte, zu diesen festgeschriebenen Zeiten am Morgen und am Mittag und hat gebetet. Das ist etwas, das ist die Welt, in der die Menschen damals lebten mit dem Gebet. Weil man wusste, das ist der Weg hin zu Gott. Und Jesus macht jetzt etwas, was völlig unverständlich war, dass er vom Gebet spricht, nicht in Methoden und Formen, sondern er sagt, es geht um Beziehung. Er wendet sich hin zu dem, er spricht beim Beten immer über den, zu dem wir beten. Nicht wie wir es machen sollen, sondern wie der ist, zu dem wir beten. Und da merkt man schon, es geht viel mehr um den Adressaten, um Gott selber, zu dem wir sprechen. So lehrt Jesus das Beten. Und da fängt er an mit dem Vater unser. Das schauen wir heute nicht so genau an. Das müsste man dann, kann man ausführlich nochmal eine ganze Reihe drüber machen. Das ist der Inhalt dessen, was eigentlich unser Gebet ausmacht. Wenn wir beten, dann sprecht so, sagt er. Das ist so eine Anleitung, Anlehnung an das Kaddischgebet zum Beispiel, was die Juden auch gut kennen. So ähnlich fängt das an wie das Vaterunser auch. Hat einen ganz anderen Hintergrund und wird auch ganz anders mehr als Totengebet auch heute gebraucht. Aber da merkt man, Jesus greift das, was sie kannten, auf, aber füllt es auch wieder mit etwas aus, was er selber lebt, nämlich diese Beziehung mit dem Vater zu leben, wenn er betet. Und das andere, was jetzt kommt, diese beiden Geschichten und diese beiden Gleichnisse, das ist keine Form, sondern wir schauen auf den Vater. Wir schauen auf Abba, lieber Vater. Er spricht sofort vom Vater, zu dem wir sprechen, zu beten. Nicht zum König, obwohl er ist natürlich König, nicht zum Schöpfer, sondern zum Vater im Himmel, zum Abba, zum Papa. Haben ja so junge Leute als unsere Kinder und man kriegt ja viel mit, auch in dem, wie sie ihren Glauben leben. Und für die ist das oft so besondere Art und Weise, dass sie auch das im Gebet so bewusst sagen, Papa im Himmel, und dann kommen die Bitten um das Vertraute dessen, was sie sind, wie sie es erleben, auch auszudrücken und auszusprechen. Wir reden zum Vater, wenn wir bitten, wenn wir beten. Und Jesus beschreibt mit den Bildern, warum unser Gebet erhört wird. Er beschreibt mit diesem Adressaten, warum du vertrauen kannst, dass dein Gebet gehört wird und erhört wird. Nicht, was wir tun müssen, damit etwas erhört wird oder wie wir sein müssen, sondern wie er ist. Das entscheidet über das, was auch im Gebet passiert. Es ist nicht meine Bitte, meine Ernsthaftigkeit, meine Einstellung, nicht meine Not. Am Ende ist es der Vater, der mir gibt, was ich brauche. Und Jesus hat das mal so für sich persönlich so gesagt: Meine Speise ist es, dass ich den Willen Gottes tue. Ich lebe eigentlich davon, was er mir gibt. Das, was ich bin, was ich glaube und was ich hier lebe, was ich tue, was ich auch nicht tue, all das ist das Ergebnis von dem, was der Vater mir gibt, was ich vom Vater bekomme. Und wenn Jesus über Frömmigkeit spricht, dann ist es immer verbunden mit dem Blick auf den Vater. Wenn ihr fastet, dann macht das nicht sauertöpfig und mühsam und denkt, oh, jetzt mache ich was ganz Tolles für Gott, sondern tut es in dem Bewusstsein, jetzt habe ich eine ganz besondere Zeit mit dem Vater im Himmel, der mich selbst da, wo ich verzichte, in einem reichen Maß beschenken muss. Wenn ihr gebt, dann blickt nicht sauer auf das, was ihr wegtut, sondern wisst, euer Vater im Himmel versorgt euch mit allem, was ihr braucht. Denn alles kommt von ihm. So sehen wir das in der Bergpredigt. In allem, wenn er von der Frömmigkeit spricht, spricht er immer vom Vater, der uns begegnet und mit dem auch er selber lebt. Beten ist nicht beliebig. Und wenn wir bitten, dann ist das nicht egal. Manchmal denkt man ja, euer Vater weiß ja, was ihr bedürft, warum soll ich dann bitten? Warum soll ich denn überhaupt irgendwas formulieren und sagen, Vater, schenkt, dass diese Corona-Krise vorbeigeht? Ich kann ja, was soll ich das bitten? Gott weiß doch, dass die vorbeigehen soll. Ist doch logisch, oder? Ich kann vielleicht die Virologen bitten, strengt euch mehr an, weil die tun ja was dafür. Und da merkt man schon, worum geht's, wenn ich zu Gott komme? Was erwarte ich und wer ist Gott auch für mich? Unser Bitten ist nicht beliebig, denn das, was dahin, was wir zu Gott sprechen, das wird auch etwas auswirken. Es gibt Dinge, die Gott geben will, aber wir bitten nicht darum. Unser Bitten zu Gott ist nicht beliebig. Es gibt Dinge, die passieren, weil Gott es beschlossen hat. Und das ist so, ohne dass wir danach fragen. Du bist nicht gefragt worden, ob du in diese Welt kommst. Und du wirst auch nicht gefragt, wann du wieder gehst. Das ist Gottes Weg mit uns. Aber es gibt viele Dinge, die passieren, weil wir bitten. Und die passieren nicht, wenn wir nicht bitten. Weil Gott sagt, mit dir will ich mich zusammentun, damit diese Welt besser wird, damit in dieser Welt das Heil zustande kommt. Es gibt Dinge, die passieren nur, wenn du betest. Es passieren auch gute Dinge, ohne dass du betest. Aber das muss uns bewusst sein. Wenn wir zu Gott, zum Vater gehen und bitten, passieren Dinge, die nur deshalb passieren, weil du dort bist. Wir beten jetzt auch schon seit 8 Wochen, hast du gesagt, ne? 10 Wochen ist es schon beständig, dass diese Corona-Krise für uns oder für unsere Städte hier, für Friedberg und Bad Nauheim, einen milden Verlauf nimmt. Und es ist so, es ist so. Wir sind dankbar, dass es so ist. War das jetzt unser Gebet? Ich gehe mal davon aus. Darum bete ich weiter und bete dafür, dass unsere Städte mit all dem, was an Problemen und Nöten aus dieser Krise kommt, gut zurechtkommen, dass die Krankenhäuser nicht überlastet sind und dass die, die krank geworden sind, einen milden Verlauf haben. Da will ich den Vater darum bitten. Und ich gehe mir davon aus, dass er das tut im Moment. Warum will Gott, dass wir bitten? Warum will er das? Ich war weiß gar nicht, wann das war. Ich erinnere mich nicht mehr viel an meine Kindheit. Ich bin so sehr vergesslich in den Dingen. Eins habe ich aber, das war anscheinend ein sehr einschneidendes Erlebnis für mich. Ich hatte Geburtstag und weiß nicht, so 8 oder 9 oder 10, ich weiß es gar nicht mehr. Und ich hatte mir gewünscht, ein Boot, das man mitnehmen kann in den Bach. Wir wohnten ja da im Dorf und hatten viel Wald drumherum. Und ich habe das mir wunderbar ausgemalt. Ich nehme so ein Boot mit, auch mit so einem kleinen Motor drin und so. Und dann kann man dann im Bach mitspielen. Das war so meine Wunschvorstellung. Meine Eltern haben das nicht richtig verstanden, was ich wollte. Und es war ja Sommer, ich habe im Sommer Geburtstag und haben gedacht, ich wollte so ein kleines Schlauchboot. Und dann saß ich am Morgen da und bekam so ein riesen Schlauchboot, das ich überhaupt nicht benutzen konnte, weil wo sollten wir da? Irgendwo am Rhein, ja, den gab es nicht. Und ich war zutiefst betroffen. Ich habe mir doch ein Boot gewünscht. Wisst ihr nicht, was ich will? Das falsche Geschenk. Und das hat sich bei mir eingebrannt. Ihr wisst nicht, was ich will. Gott weiß, was wir wollen. Und Gott kennt mein Herz. Meine Eltern und ich selber, ich habe wahrscheinlich auch oft vieles nicht richtig verstanden, was meine Kinder wollten. So sind wir mit all dem, wie wir sind. Wir sind begrenzt. Aber Gott weiß, was du willst und kennt dein Herz und kennt das, was in dir ist und will auch dein Leben in dieser Weise beschenken. Warum fragt er denn, dass wir bitten, wenn er das alles schon kennt? Das klingt ja auch für uns Erwachsene so ein bisschen komisch. Wir wollen nicht gern Bittsteller sein. Das mag ich überhaupt nicht, wenn ich jemanden noch um Hilfe bitten muss und ich will es lieber alleine hinkriegen. Wir Männer haben da nochmal so eine besondere Affinität zu, ja, extra rumfragen, jemand nach dem Weg fragen oder so. Das ist ja peinlich. Gut, dass es Navis gibt. Wenn wir unsere Kinder lehren, dann lehren wir sie bitten, ganz bewusst. Wir wollen, dass sie sagen, was sie wollen. Das gehört mit zum Erwachsenwerden, dass sie wissen, was sie wollen. Wenn Kinder nicht wissen, was sie wollen, ist es ungesund. Sie müssen damit auch lernen, dass es nicht immer darum geht, was sie wollen. Sie müssen auch lernen, das zu begrenzen und einzuordnen. Aber sie müssen lernen und sagen, ich will das und das und ich bin so und so. Es gehört mit zur Identität, dass wir das ausdrücken lernen, dass wir das auch vor Gott ausdrücken lernen. Gott will dein Herz hören. Gott will verstehen, was du in deinem Herzen bewegst. Und so lernen die Kinder und so lernen wir auch vor Gott, wer wir sind. Wenn wir das formulieren, was uns wichtig ist, wir lernen dann mehr und mehr, dass auch Gott etwas tut, ohne dass wir sogar bitten. Und wir lernen, Danke zu sagen. Wer nicht bittet, ist meist ein undankbarer Mensch. Wer alles immer selber hinkriegt, der will auch unabhängig sein und dem fällt das Danke sagen schwer. Gott hört mein Gebet, weil er mein Freund ist, so sagt Jesus in diesem Gleichnis, weil er mein Freund ist. Wer unter euch hat einen Freund und der geht um die Nacht, weil er einen Besuch bekommen hat und bittet um Brot? Er geht zu einem Freund, sagt er. Beten ist wie du gehst zum Vater wie zu einem Freund, den kannst du um 1 Uhr anrufen und der wird dir helfen, obwohl er schon geschlafen hat. Beten ist wie ein Freund. Mit Gott reden wie mit einem Freund. Und Für mich ist es so, wenn ich bitte, dann schafft das Nähe. Und diese Nähe führt zur Identität. Und Identität, die führt zur Autorität. Und das haben die Jünger bei Jesus immer erlebt. Bitten schafft Nähe. Bitten ist darum etwas, was mich im Herzen mit meinem Vater verbindet. Ich weiß immer, dass ich nicht der Vater bin. Ich bin nicht Gott. Aber ich bin wie sein Freund. Mose war der Freund Gottes schon, so wird es genannt. Wie kann ich meinem Freund etwas vorenthalten? So sagt Gott. Und so dürfen wir diese Nähe auch mit unseren Bitten zu Gott pflegen. Die pflegen wir auch anders, die pflegen wir auch im Lobpreis und in anderen Bereichen des Gebets, aber gerade da wird es deutlich. Und weil ich sein Freund bin, nimmt mich Jesus mit hinein, auch mit dem Bitten und mit der Fürbitte auch hier in dieser Welt etwas zu bewirken. Psalm 2 heißt es über Jesus: Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, bitte mich. So will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Jesus selbst hat, als er hier war und unter den Menschen gewirkt hat, er hat gewirkt als Fürbitter. Er macht das wie jeder andere Mensch, wie wir auch. Er bittet den Vater und der Vater, er empfängt vom Vater, was er erbittet. Jesus übt seine Autorität, wenn er heilt, aus, weil er bittet, weil er empfängt vom Vater. Ich tue, was ich den Vater tun sehe. Und das geschieht aus dieser Nähe, die er hat. Das geschieht aus dem Bewusstsein, wer er ist. Und das ist die Autorität, die der Vater ihm gibt. Und dann sagt Jesus, und so betet auch ihr. Und auch diesen Auftrag habt ihr. Und wir zwei gehören zusammen in dieser Welt. Und wenn du betest für Frau Merkel, dann bewirkt das vor dem Gott was. Wenn du betest gegen diese Krankheit oder dass ein Medikament gefunden wird, dann bewirkst das etwas. Weil Gott ist dein Freund. Und das, was dir auf dem Herzen liegt, was dir total auf dem Herzen liegt, das will er auch gerne tun. Und wenn er nicht dein Freund wäre, er würde es tun, weil du ihn so bedrängst. Aber er ist dein Freund. So sagt das dieses Gleichnis. Es ist ja verrückt, sagt Jesus. Nein, aber selbst wenn das noch nicht so wäre, auch dann würde das, wie du ihn bedrängst, ihn umstimmen. Das ist eine wichtige Lehre für uns, für die Jünger, dass wir das so wissen und kennenlernen und gleichzeitig eben auch wissen, du bist der Christus, was Petrus ja auch dann später formuliert. Das ist für unser geistiges Wachstum so ein ganz wichtiger Prozess, dass wir lernen, dieses Wesen Gottes zu erkennen. Auf der einen Seite der heilige Gott, der Christus, der Schöpfer. Und auf der anderen Seite sagt er mit mir, du lebst mit mir wie mit einem Freund, wie mit dem Vater. Du bist mein Sohn, du bist mein geliebter Sohn. Und beides wirklich zusammenzubringen, diese Vertrautheit zu gewinnen, das ist etwas, was geistiges Wachstum, geistliche Reife immer wieder braucht. Gott hört mein Gebet, weil er als zweites natürlich es versprochen hat. Jesus sagt das hier ganz deutlich: Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Diese Verheißung ist so deutlich, denn wer da bittet, der empfängt, und wer anklopft, dem wird aufgetan, und wer sucht, wird finden. Gott verspricht dir das. Darum bitte, sagt Jesus, weil er es verspricht. Weil ich es euch verspreche, weil ich dein Freund bin und weil ich es dir verspreche. Was wir versprechen, das brechen wir nicht. Lernen schon die Kinder. Und bei Gott ist es im tiefsten so, dass er, was er sagt, auch tut. Bitten, suchen und anklopfen, das sind Begriffe der Bedürftigkeit. Wenn du etwas bittest, eben schaffst du es nicht alleine. Wenn du etwas suchst, hast du etwas verloren. Wenn du anklopfen musst, dann ist es entweder eine hohe Person, wo du nicht einfach reinpoltern kannst, oder der Weg ist verschlossen und du musst da durch. Und die Tür muss geöffnet werden. Auf jeden Fall ist es etwas, Das haben wir nicht im Griff. Es liegt nicht in unserer Hand. Das fehlt was. Wir suchen was. Wir brauchen was. Unser Bedürfnis ist groß. Bedürftigkeit ist da. Und Jesu Verheißung wird ganz deutlich: Wenn du dies vor deinem Vater bringst, dann wird er dir helfen. Aber kommt dann. Wir lesen das und wir wissen das. Ich glaube, viele von euch kennen das, nicht jeder, aber viele von euch kennen sogar diesen Vers auswendig. Und wenn euch gut geht, dann würdet ihr das jedem zitieren, der danach fragt. Aber wir kennen auch die Erfahrung, wenn das eben nicht so war. Jeder ringt doch mit der geschlossenen Tür, weil es noch nicht gelungen ist, weil der Weg sich verbaut hat, weil plötzlich etwas passiert ist, was wir nicht einordnen können. Jeder wird, wenn man sich heute trifft und wenn man so telefoniert, dann fragt man: Und was fällt bei dir diese Woche aus? Was hattest du geplant? Welches Fest war da und da und da? Hochzeit ausgefallen, Tür verschlossen. Wie viele Türen sind in diesen Zeiten verschlossen worden? Wie viele Dinge sind eben nicht erfüllt worden? Und da kennen wir diese Erfahrung, dass wir nicht gefunden haben, dass wir für die Frau gebetet haben. Du hast sie gefunden. Aber andere suchen ihr Leben lang und finden keinen oder fragen nach einem Kind und müssen kinderlos bleiben. Was ist mit dieser Erfahrung? Was ist mit diesen Erfahrungen, die dem doch widersprechen, oder? Das ist nicht wahr. Das stimmt doch gar nicht. Wir kennen die Erfahrung. Es war nicht richtig, sagen wir dann. Es war nicht richtig, wie du gebetet hast. Oder da ist etwas in dir, was dem widersteht. Es war noch nicht die Zeit. Es wird schon seinen Grund haben. Wir kennen so Antworten. Wir wissen ja, wie wir damit umgehen vielleicht sollen. Jesus sagt das nicht, sondern er gibt diese Worte, weil er von einer anderen Seite das Ganze betrachtet. Er sagt in der Bergpredigt dann auch in diesem Zusammenhang: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles zufallen. Alles andere zufallen. Er sagt hier in den ersten Versen: Mein Vater, unser, dein Name, Vater, dein Name sei geheiligt, dein Wille komme, dein Reich komme. Der Mensch, der am besten wusste, wie man beten soll, der Mensch sagt uns hier, Jesus, dass wir sein Reich erflehen sollen, dass wir sein Reich ausrufen sollen. Und das macht deutlich, es ist noch nicht da vollkommen. Es hat begonnen mit ihm, aber es ist noch nicht vollkommen da. Sein Wille geschieht nicht automatisch. Es ist eben nicht so, dass immer alles perfekt läuft, so wie ich es denke. Der Himmel ist noch nicht auf Erden. Aber Jesus lädt uns, hineinzukommen, in diese Partnerschaft, in dieses Miteinander vom Freund und Freund, vom Vater und vom Sohn, vom Kind und vom Vater. Wir sind Verbündete, sagt er. Wir zwei gehören zusammen. Und das Gebet ist, wie bei Jesus, das Gebet ist der Weg, wie Gottes Reich gebaut wird. Hier auf dieser Erde. Und Jesus sagt das ganz deutlich. Er sagt: Bittet, so wird euch gegeben. Bittet, sucht, klopft an. Wir haben viele Worte in der Bibel von Jesus übers Bitten. Er sagt: Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen sei. Du suchst dieses Leben in der Freude, dann bitte darum. Jeder Pastor in jeder Gemeinde, ob klein oder groß, jammert, weil zu wenig Leute mitmachen, weil immer zu wenig Mitarbeiter da sind. Und Jesus sagt: Bittet, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sendet in die Gemeinde. Die Frage der Zukunft der Kirche ist eine Frage des Gebetes. Die Frage des Reiches Gottes ist immer eine Frage: Was wollen wir denn von Gott, dass sein Reich auf dieser Erde gebaut wird? Und das ist vielleicht auch in dieser Zeit, in der wir mit Masken hier zusammensitzen, wichtig zu überlegen: Was macht denn Gott gerade? Bittet den Herrn, dass diese Zeit, die für uns so verrückt und anders ist, eine besondere Zeit wird, dass sein Reich komme, dass sein Wille geschehe. Und dann wird er es tun. Jesus lehrt, dass wir alle miteinander an diesem Werk sind. Und ob du jetzt mitten im Saft stehst oder und denkst: Ich bin viel zu alt, ich kann das nicht. Ich glaube, was mir in den letzten Jahren wie wichtiger geworden ist als alles andere, das Gebet etwas bewirkt, was wir uns nicht vorstellen können. Gerade letzte Woche war Sebastian da in der Gebetsstunde im Gebetshaus, und der wohnt jetzt in Gießen. Vor 2,5 Jahren oder so kam der zum allerersten Mal. Er kam aus einer Therapie, er war drogenabhängig und war jetzt in so einem Übergangsheimhaus. Und dann kam er und setzte, irgendwie kam er an einem Samstag auch mal unversehens vorbei und dachte, oh, ich setze mich mal da rein. Der hatte von Gott überhaupt keine Ahnung. Und er kannte keines der Lieder oder wusste gar nicht, was wir da machen, um wen es da geht. Er glaubte an einen jamaikanischen Religion, irgend sowas. Und er saß dann nur da und hat manchmal 2, 3 Mal die Woche kam er und saß einfach nur da, hat mitgehört und hat gemerkt, hier ist was anders oder hier ist Gott, ich weiß es gar nicht. Dann gab es Gespräche mit anderen und die haben ihm Jesus erzählt und haben Jesus erklärt. Und dann musste er nach Gießen umziehen, bekam ein neues Haus und dort hat er Leute kennengelernt, die haben ihn in die Gemeinde geführt. Und jetzt war er am Samstag da und hat eine Stunde mit uns gebetet und war voll begeistert über Jesus und kniete vom Kreuz. Und man muss sagen, wo ich gemerkt habe, Gebet verändert Menschen, Gebet verändert diese Welt. Das ist das Reich Gottes, was er bauen will, ohne dass man große Aktionen gemacht hat, merkt man plötzlich, Gott tut Dinge über mein Bitten und Verstehen sogar hinaus, aber er macht es mit uns und er will uns in diesen Weg mit hineingehen. Darum ist jede Bitte wichtig. Und wenn du schon seit 15 Jahren für diese Frau betest, dann bete weiter. Denn Gott ist am Werk und du mit ihm. Darum ist jede Bitte nicht ohne Folgen. Darum sind wir nicht zu schwach. Und die Formen, die sind unterschiedlich. Die sind ganz unterschiedlich. Das ist nicht das Entscheidende. Das kann sogar klagend und dringend und verzweifelnd und manchmal stumm sein. Aber Gott sieht dein Herz. Und dort ist das Entscheidende. Und alles geht von dieser Verheißung Jesu aus, nicht von meiner Verfassung. Es geht von dieser Verheißung aus. Das ist das Entscheidende. Das bleibt. Meine Verfassung ist so, mal so, mal so. Aber das, was Gott verspricht, das bleibt. Mit wem bist du im Gespräch, wenn du betest? Mit wem bist du im Gespräch? Wenn wir hier, ihr habt Dienstags immer Gebetsstunde, das finde ich super. Es gibt nicht viele Gemeinden, die noch Gebetsstunden haben. Ich fand Gebetsstunden immer schwierig, manchmal auch heute noch, weil man da viel über die Dinge spricht, die einen bewegen. Natürlich, man will ja für die Dinge beten. Aber manchmal habe ich den Eindruck, man spricht darüber nur mit denen, die da sitzen und weniger mit dem, zu dem wir eigentlich beten wollen. Und das ist für mich immer so ein Moment, wo ich merke, mit wem bin ich im Gespräch, wenn ich bete? Wen suche ich? Wen frage ich? Ist das der Freund? Ist das der Vater, dem wir gegenüber sind? Mit wem spreche ich? Was blockiert mich? Was ermüdet mich? Warum fällt mir dieser Weg zu Gott so schwer? Was ist meine Vertrautheit mit ihm? Wo ist die auf der Strecke geblieben? Es gibt Dinge, die unser Gebet lähmen. Und das ist das Letzte, was Jesus dann anspricht hier. Er sagt, Gott hört mein Gebet. Und eins ist ganz wichtig, weil der Vater gut ist, hört er dein Gebet. Weil der Vater gut ist. Ein Hauptproblem für Gebet ist, dass wir einfach. Manchmal geht es, ab und zu geht es gut, aber meistens haben wir Mühe damit. Wir kommen nicht dazu. Es wird uns immer wieder geraubt. Das Erste, was der Teufel uns nehmen will, ist die Motivation zu beten. Weil er weiß, wenn jemand betet und diesen Draht hat zu Jesus und zum Vater, dann wird dieser Mensch verändert. Und das will er unterbinden. Wir haben immer wieder auch Probleme mit der Motivation, weil wir natürlich merken, Dinge passieren nicht so, wie wir das gedacht haben. Da wird jemand krank und er wird eben nicht so gesund oder er stirbt sogar. Und wir verstehen das nicht. Wir wissen nicht, wie das einzuordnen ist, wenn Dinge nicht passieren, wie wir gebetet haben. Die Antwort verzögert sich. Wir sehen nicht, was geschieht. Wir beten natürlich jetzt für diese Krise, aber wir sehen ja nicht, was passiert. Das kann. Und man merkt, wenn man sich auf die Ergebnisse des Betens und des Bittens fokussiert, ist das nicht unbedingt motivierend. Manchmal ist das begeisternd, eben wenn man so eine Geschichte hört und denkt, boah, was Gott da getan hat, super. Das motiviert uns und sagt, wenn wir beten, dann passiert etwas und das, dann mache ich es jetzt auch einen Tag. Und dann ist es wieder weg, weil es uns schlecht geht, weil wir frustriert sind, weil uns jemand angemeckert hat oder so. Die Ausdauer und die Motivation muss woanders herkommen. Die kommt nicht daher, dass wir darauf schauen, was denn alles passiert, sondern die, sagt Jesus, ihr müsst auf den Vater schauen und der Vater ist ein guter Vater. Ihr müsst auf den schauen, zu dem ihr sprecht. Und das ist immer der Weg, den Jesus geht, wenn es ums Beten geht. Er lenkt den Blick auf seinen Vater im Himmel. In den Abschiedsreden spricht er vom Vater, er spricht bei der Taufe Jesu, da hören die Jünger das sogar, hier ist mein geliebter Sohn, da spricht der Vater vom Himmel. Das war etwas Neues, dass man von Gott als Vater spricht. Das war etwas, was Jesus so oft betonte, dass es eine ganze Zeit brauchte, bis auch die Jünger das so verstanden haben. Der Vater, zu dem ihr betet, ist gut. Nicht nur im Kopf gut, sondern er ist auch euch gut. Kennt das, wenn jemand sagt, ich bin dir gut, das heißt, ich will Gutes für dich. Ich will dir nicht Böses, ich will das Gute für dich. Ich bin dir gut. Und darum nimmt er dieses Bild von den Kindern, die ihren Vätern begegnen. Ich liebe meine Kinder, aber ich bin wahrlich nicht perfekt als Vater. Ja. Es gibt ja manchmal so Vorstellungen, wie so Väter zu handeln haben. Aber ich weiß eins, meine Kinder sollen das Beste bekommen, was möglich ist. Und aus ihnen soll das Beste werden, was möglich ist. Und ich will, dass sie sich entwickeln und dass sie ein wunderbares Leben leben können. Dass sie Gott finden, dass sie Jesus lieb haben. Das will ich. Das ist das Beste für sie. Aber ich bin nicht perfekt. Und ich bin nicht gut. Hab meine Macken und ich habe mich an ihnen bestimmt auch versündigt. Hab Dinge falsch gemacht. Wir machen das alle. Aber wenn ihr, die ihr böse seid, schon so viel Gutes tut für eure Kinder, meint ihr, Gott wäre anders? Meint ihr, Gott wäre? Nein, Gott ist gut und allein er ist gut. Jesus wurde mal gefragt, Meister, guter Meister, wurde er gefragt. Und dann sagt und unterbricht Jesus ihn sofort, was sprichst du von mir als guter Meister? Nur einer ist gut und das ist der Vater im Himmel. Um nochmal deutlich zu machen, du kannst selbst mich nicht als den Guten hinstellen. Nur der Vater im Himmel ist gut. Er ist die Güte an sich, er hat es erfunden. Wenn wir über etwas Gutes sprechen, dann denken wir an Gott, der das erfunden hat. Und dass wir das Gute tun und das Gute denken und das Gute wirken, das liegt an dem, was er uns hineinlegt. Und darauf lenkt Jesus den Blick. Denn der Vater im Himmel wird euch keinen Skorpion geben oder eine Schlange. Er wird euch nicht das geben, was euer Leben zerstört, sondern das Gute geben. Das macht doch ihr auch schon. Vertraut auf diesen Vater. Vielleicht kennt ihr diese Worte. Vielleicht wisst ihr das auch. Gott ist gut. Die Güte Gottes ist jeden Morgen neu. Güte reicht, soweit der Himmel ist. Das kennen wir. Aber die Frage ist nicht, ob du es weißt. Die Frage ist, ob du das erlebst. Ob das dein Herz bewegt, dass Gott gut ist, dass Gott schön ist, dass Gott heilig und groß und gewaltig ist. Denn das gehört auch zum Gutsein dazu. Worauf bin ich ausgerichtet? Was ist der Fokus? Wo schaue ich hin? Und das ist eine Antriebskraft, die ist stärker als jede Erhörung von Gebeten, jede Motivation. Ich glaube, manchmal werde ich gefragt, nach der Motivation, so jeden Tag 4 Stunden im Gebetshaus oder 2 Stunden oder so. Was machst du denn, wenn du keine Lust hast? Man geht natürlich manchmal auch ohne Lust hin. Aber das Besondere ist nicht, dass man immer hingeht, weil da es einen Effekt gibt, sondern weil ich weiß, dort begegnet mir der Vater, der gut ist. Und da passiert manchmal etwas sehr Herausforderndes, da passiert manchmal auch sehr viel Gutes, aber immer wieder auch dieses Bewusstsein, hier bin ich beim Vater, der die Güte erfunden hat. Und deswegen, Matthäus 6 ist ja so eine Parallele zu dieser Geschichte. Da sagt Jesus ja, wenn du betest, dann geh eben nicht und stell dich irgendwo verschämt in eine Straßenecke, damit alle sehen, was du tust, sondern dann geh in deine Kammer, da, wo du mit Gott ganz alleine bist, wo nur du und er, der Vater und du bist, und der, der in dein Herz sieht, der begegnet dir dort. Das ist das, was Jesus für uns in der Gemeinschaft mit dem Vater sucht, der dich sogar so gut kennt, das, was keiner sonst sieht, diese vertraute Nähe. Der Motor und das Benzin für das Gebet, das ist diese Intimität, diese Nähe, die wir im Gebet erleben dürfen. Das ist das, was beides auch bedeutet. Ihr habt so ein schönes Bild am Anfang gehabt mit diesem We Love Jesus. Das Feuer, das brennt, das ist so ein Bild dafür. Das ist eigentlich, es dreht sich immer um ihn, um Jesus und um das Brennen auch in der Nähe zu ihm. Aber das Wunderbare ist, dass er uns mit hineinnimmt und sagt, wenn du betest, dann passiert etwas, dann verändert sich deine Welt, dann verändert sich diese Stadt, dann verändert sich deine Familie, ja sogar weit darüber hinaus. Deswegen bittet, dann wird euch gegeben und sucht, so werdet ihr finden. Und klopft an, so wird euch aufgetan. Ich hatte so die Erfahrung, wie schließe ich ab? Man müsste am Ende so eine super Geschichte erzählen, ne, von Gebetserhörung und so, warum sich beten lohnt. Das wird sich natürlich passend ereignen, passen. Aber Jesus schließt ab, indem er auf den Vater hinweist. Und das ist mir eigentlich in dem Moment auch wichtig, auf den Vater, der sagt, ich bin gut und der in seiner Güte verspricht, ich bin und bleibe bei dir. Und ich schaue hinter deine Maske, das ist mal ein bisschen komisch, wenn man nicht sieht, ob ihr lacht oder nicht, ob ihr noch da seid oder schon eingeschlafen seid. Ich kann die Maske noch ein bisschen höher ziehen. Ich sehe dich, ich bin bei dir. Ich bleibe bei dir und ich halte dich auch darin fest. Daraufhin weist Jesus und damit schließt er und sagt, wenn ihr bittet, dann wird mein Geist in euch sein. Egal was kommt, ihr werdet meine Gegenwart erleben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, und euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten? Diese Gegenwart und diese Gemeinschaft und dieses Zusammensein mit dem Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Amen.